Willkommen zur Vorlesung Zeittheorie. Ich hoffe, ich bin verständlich. Ich bin so ein bisschen verschnupft, deswegen ungewollt näselnd. Ich hoffe, das kommt an. Also wenn ich zu leise werde, sagen Sie Bescheid. Die Vorlesung, in der Sie jetzt sitzen, heißt Zeittheorien, relativ lapidarer Titel. Was Sie aber auch gemerkt haben, es ist also eine Lehrveranstaltung im Fach Philosophie, fachübergreifend, fächerübergreifend, aber im Fach Philosophie. Das heißt, etwas ausführlicher hätte die Vorlesung auch heißen können, philosophische Zeittheorie. Nun ist es die Art der Philosophen, dass sie alles mögliche andere sozusagen irgendwie lose mit einbeziehen. Das heißt, hier wird auch natürlich von physikalischen Zeitbegriffen, auch von theologischen Zeitbegriffen eigentlich über Jahrhunderte sozusagen die dominanten Zeitmodelle waren theologischer Natur. Davon wird die Rede sein. Die Perspektive, die ich versuche zu organisieren und anzubieten mit dieser Vorlesung, ist aber eine philosophische. Also das jetzt sozusagen als Vorwarnung, aber vielleicht auch als Reizpunkt oder interessanter Punkt. Übliche Vorstellungen von Zeit heutzutage sind naturwissenschaftlich geprägt, mehr oder weniger. Und wir werden das behandeln, aber aus einer Distanzperspektive. Aus der Sicht der Philosophie sind die, zum Beispiel der physikalische Zeitbegriff oder andere naturwissenschaftliche Zeitbegriffe, relevant, wichtig, wirklichkeitsmächtig, aber keineswegs die einzigen, die es gibt. Und auch nicht per se sozusagen die objektive Linie, an der sich die Zeitfrage letztlich entscheidet oder einmessen lässt. Da komme ich verschiedentlich drauf zurück, ich sage es nur vorweg. Also der lapidare Titel verbirgt den Versuch, schon eine philosophische Perspektive für Sie zu organisieren. Ich muss jetzt einige, bisschen mehr als üblich, technische Vorbemerkungen machen. Ich mache das auch schnell, wenn es zu schnell wird, bremsen Sie mich. Diese Vorlesung hat einige Besonderheiten. Sie haben es gesehen, es heißt Zeittheorien 1. Das heißt, sie wird sich über zwei Semester erstrecken. Was jetzt nicht heißt, dass man beide besuchen muss. Sie sind etwas unterschiedlich geschnitten. Wenn man in die zweite geht, wird man davon profitieren, dass man die erste schon erlebt hat. Es wiederholt sich da nichts. Die Perspektive wird auch eine andere sein. Sie können auch die erste besuchen und sagen, na Gott, na ja, die zweite, das muss jetzt nicht sein. Es ist also lose aneinandergefügt. Das Thema ist nur derartig riesig, dass ich also in der Planung einfach gemerkt habe, es wäre vollkommen Unsinn, das zusammenzustauchen auf ein Semester. Ist ein Angebot. Sie können sich da bedienen, wie Sie wollen. Also Sie können diese eine nehmen, Sie können beide nehmen. Und Sie können in beiden, also in diesem Semester, dem Sommersemester, zunächst mal Sitzscheine bekommen. Das ist ja gerade für diejenigen, die disziplinübergreifend, also im fachübergreifenden Studium hier sind, wichtig. Teilnahmescheine. Ich werde das so machen, dass ich keine Anwesenheitsliste führe über das ganze Semester, sondern in der vorletzten Sitzung eine kurze Klausur anbiete. Das ist nichts Dramatisches und ist auch leicht zu bewältigen, wenn man hier war. Sozusagen so ein paar Basics, von denen hier die Rede ist. Also es ist im Grunde eine erweiterte Form festzustellen, A, ob Sie da waren und B, ob ein bisschen was hängen geblieben ist. Das wäre die Voraussetzung für diesen Teilnahmeschein. Ich frage mal kurz, wer im Raum hätte Interesse an so einem Teilnahmeschein? Bisschen höher. Ah ja, also das sind so im Moment 25, 30 auf jeden Fall. Also merken Sie sich, dass die vorletzte Vorlesungssitzung, das ist Anfang Februar, ich habe so 5. oder sowas in der Art, da wird das im Rahmen der Vorlesung stattfinden. Dann eine weitere Besonderheit. Diese Vorlesung in diesem Semester wie im nächsten Semester hat ein zusätzliches netzgestütztes Begleitangebot. Ich habe das im kommentierten Vorlesungsverzeichnis noch etwas vage umschrieben, weil wir zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz genau wussten, wie das aussehen wird. Das kann man jetzt konkretisieren. Und zwar haben wir in Arbeit ein Element, das heißt, das haben wir jetzt mal genannt, Audioreader. Da handelt es sich im Prinzip von der Benutzungsweise und Funktion her um einen Reader. Bei einer Vorlesung kann man ja leider nur relativ schlecht und unbeholfen auf Texte rekurrieren. Anders als im Seminar können wir ja jetzt nicht lang an Quellen herangehen, lesen und so weiter. Und das ist gerade bei diesem, wie gesagt, Riesenthema Zeit schade. Und deswegen haben wir jetzt diesen Reader ins Netz gesetzt. Da finden Sie Quellenmaterial zur Zeitphilosophie. Und zwar zunächst mal, das ist der Ist-Zustand im Moment, wir bauen das sukzessive auf während der Vorlesung. Zunächst mal als Word-Files, die kann man runterladen, dürfen Sie nicht so laut erzählen, also ich meine sozusagen für den Studierenden Gebrauch, nur ausschließlich für diesen, für Sie als Einzelperson, können Sie sich dort als Word-File zum Teil recht umfangreiche Texte runterladen, lesen und als Word-Datei kann man die ja dann auch bearbeiten, keine Ahnung, also irgendwie was damit machen. Das ist jetzt zunächst mal einfach ein Patchwork von Texten, wenn Sie da reingehen, als Angebot für die Vor- und Nachbereitung, aber auch für die zusätzliche Schnupperlektüre. Das ist mehr, als wir hier eingehender behandeln können. Diese Dateien, die sind ja jetzt erstmal einfach Reader-Dateien. Was wir dann tun werden im Laufe des Semesters, wir sind selber neugierig, wie das wird und wie das funktioniert, ist, wir werden diese Dateien Stück für Stück umwandeln in Files, also die Word-Files bleiben drin, die können Sie runterladen, in Dateien, die Sie multimedial benutzen können. Dann haben Sie einen Text zum Lesen, aber dieser Text ist mit ganz vielen akustischen Elementen durchsetzt. Also es ist so eine Art, wir sagen manchmal Theorie-Hörspiel-Idee. Da finden Sie Geräusche, Stimmen und dergleichen. Es ist ein Versuch, in die Lektüre einzugreifen, also sozusagen hilfreich, witzig, intelligent, wie auch immer, verlangsamend, aufmerksam machend, durch das Element Audio, Ton, im weitesten Sinne. Das ist bei diesen Texten, die zum Teil sehr schwierig sind oder deren Strukturierung nicht so ganz einfach ist, wenn man das liest, möglicherweise interessant, sich einzulassen auf die Botschaft, die übers Ohr kommt, die auch mit der Theorie was zu tun hat, sage ich mal vorsichtig. Also wir haben das versucht so zu arrangieren, dass es zum Teil illustrativ ist oder dergleichen, zum Teil aber auch ein Denkanstoß, das Geräusch oder was da gesagt wird oder so. Diese Audioreader, Abspieldateien, sind also auch ein Angebot zur Benutzung. Ich könnte mir vorstellen, dass es zur Vorbereitung vielleicht hilfreich ist. Ich nehme aber an, dass es interessanter ist zur Nachbereitung und so auf Dauer auch, um das sozusagen nachklingen zu lassen oder nochmal drüber nachzubasteln oder nochmal drauf zurückzukommen im Laufe des Semesters oder später. Soweit ich sehe, bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber können Sie sich auch diese Audio-Files dann runterladen? Die sind nur größer, ist also ein bisschen Platzproblem und so weiter. Sie sind aber jedenfalls für zwei Semester erstmal im Netz. Da können Sie sich auch online bedienen und wir werden, also ist projektiert, CDs machen, sodass Sie irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt das Ganze auf einer CD-ROM kriegen. Das ist natürlich am praktischsten. Dann ist das so eine Art Reader in CD-Form. Das ist ein Experiment. Wir sind selber, wie gesagt, gespannt. Hat ein bisschen Pilotcharakter. Wir werden auch so Feedback-Elemente irgendwie einbauen. Das weiß ich noch nicht genau wie. Entweder in der Diskussion oder im Forum im Netz, was auch geht. Unterwegs entscheiden wir das. Wie kommt man jetzt an diese Dateien dran? Wir brauchen von Ihnen, also für alle, die interessiert sind, ich bitte auch nur die Interessierten, sich einzutragen, weil diese Netzplätze sind teuer, also wir wollen damit nicht geizen, aber wenn Sie eh schon wissen, das ist nicht so Ihr Ding, dann tragen Sie sich jetzt lieber nicht in die Liste ein. Ups, wo habe ich sie? Christian, der ist hier im Raum irgendwo. Ich habe die irgendwie oben liegen lassen. Also wir haben eine Liste, da brauchen wir Ihren Namen, die Matrikelnummer und eine E-Mail-Adresse. Und Sie bekommen dann irgendwie Ende der Woche bis zum Wochenende oder dergleichen einen Account geschickt und können sich dann darüber einloggen. Und das ist sozusagen ein persönlicher, personenbezogener Zugang zu dieser Lernplattform, auf der diese Sachen zu finden sind. Vielleicht kann man es auch verbinden, denn was ich ebenfalls bräuchte, wäre eine Teilnehmerliste. Können wir das so machen, dass wir das auf die Teilnehmerliste eintragen? Läuft schon rum, alles klar. Dann ist das eine ganz normale Teilnehmerliste, die ist jetzt etwas graueres Papier. Tragen Sie sich ein. Das ist jetzt unabhängig von dem Audio, die da angeboten. Nur mal so aus Neugier, wen interessiert dieser Einstieg in die Lernplattform? Alles klar, gut. So, noch eine Besonderheit. Da es sich um eine zweisemestrige Vorlesung handelt und vielleicht haben ja Leute wirklich Interesse, in das Thema Zeit so weit einzusteigen, ist es sinnvoll, wenn die Philosophen, Philosophinnen im Raum, die vielleicht an einem qualifizierten Leistungsnachweis zum Thema Zeit interessiert wären, dafür auch eine Gelegenheit bekommen. Bei Vorlesungen ist das in der Regel ja nicht üblich, da kann man keinen Schein machen und deswegen haben wir vorgesehen, in den Semesterferien zwischen den beiden Vorlesungen da was anzubieten, blogseminarartig oder auch als Forum im Netz, für Philosophinnen und Philosophen, die Interesse hätten, einen qualifizierten Schein zu machen. Da kann man dann Hausarbeiten machen, Referate, die auch immer zum Thema Zeit. Und das sage ich vielleicht auch so allgemein, wer Interesse hätte an Hausarbeit, kann sich das im Laufe des Semesters dann überlegen und dann in dieser Phase Kontakt aufnehmen. So dass man, wenn man so Lust hätte einzusteigen in diese beiden Vorlesungen, vielleicht auch in Form eines Scheins im Philosophiestudium davon was hat. Auch da nochmal die Frage, könnte es sein, dass die Philosophen im Raum sind, die an einem qualifizierten Schein vielleicht, ist gar nicht verbindlich. Gut, sieht so aus, als ob das Sinn machen würde. Ich komme darauf im neuen Jahr nochmal zurück. Noch eine technische Besonderheit, die letzte, von der ich hoffe, dass ich sie einhalten kann. Ich habe mir vorgestellt, bei diesem Thema Zeit, obwohl es eine Vorlesung ist, in kürzeren Intervallen auch Diskussions- und Rückfragephasen einzubauen. Also sie nicht nur frontal mit dem Thema zu konfrontieren, sondern auch Gelegenheit für Diskussion und Rückfrage zu geben. Das hat auch damit zu tun, dass es ein sehr abstraktes Thema ist und ich selber gerne ausprobieren möchte, also wie schnell oder langsam, wie eingehend und so weiter wir damit umgehen sollen mit dem Thema. Daher habe ich im Moment auch noch keinen ganz festen Fahrplan für dieses Semester. Das ist jetzt ein bisschen sozusagen in Bewegung. Ich habe da eine Menge vorgehalten, was aber vielleicht zu viel wäre. Ganz grob kann man sagen, wir werden uns im Wintersemester jetzt erstmal stärker historisch orientieren und im Sommersemester von ganz modernen zeitgenössischen Zeittheorien ausgehen und dann zurückfragen, zum Teil zurück auf ältere Modelle oder Klassiker. Sie merken schon, wer dann die erste Vorlesung mitgemacht hat, hat natürlich dann eine Möglichkeit, das zu verräumlichen, weil wir kommen dann aus der anderen Richtung nochmal an Dinge heran oder an denen vorbei, die wir jetzt zunächst mal sozusagen bottom-up angucken. Soweit zum Technischen. Gibt es dazu noch so direkt Fragen? Wenn es sonst noch welche gäbe, stellen Sie die entweder hier in der Veranstaltung, wenn es Fragen sind, die andere interessieren, sonst kommen Sie in die Sprechstunde oder Sie können auch eine Mail schicken. Die Mailadresse kann man auch leicht im Netz finden. Also meine ist gering@phil.tu-darmstadt.de. Also bis jetzt werde ich noch nicht so von Mails überlaufen, dass es nicht noch möglich wäre, so sozusagen direkt Anfragen auch an mich zu schicken. Gut, soweit dann also das Technische. Ich wollte jetzt heute dann erstmal relativ frontal und ich hoffe, das ist nicht zu viel für die erste Sitzung, einen kleinen Überblick über das riesige Thema geben und gleichzeitig anreißen, in welcher Art das im Laufe dieses Semesters angefasst werden soll. Vielleicht für Sie auch dann eine Entscheidungsgrundlage, ob das jetzt sozusagen Ihr Ding ist hier, ob Sie das so interessiert. Die Grundperspektive auf das Thema Zeit zu organisieren, ist schon ein riesengroßes Problem. Man kann jetzt nicht sagen, dass der Gegenstand nebensächlich wäre, und es ist auch ein wissenschaftliches Thema, eines der wissenschaftlichen Themen, aber das Thema Zeit spielt in allen Disziplinen zwar eine Rolle, aber jeweils auf extrem unterschiedliche Weise. Wenn Sie mal darauf achten, werden Sie sehen, dass es sich von einem sozusagen technisch messbaren Natursachverhalt über einen sprachlichen, über einen mathematischen, über einen erfahrungsmäßig zugänglichen Inhalt oder Gegenstand bei dem Thema Zeit in den einzelnen Disziplinen jeweils um etwas vollkommen Verschiedenes handelt. Wir haben also ein ganzes Spektrum von sozusagen Expertise in dem Feld, die aber alle abwinken, wenn man ins Allgemeinere hineinfragt. Man müsste also aus philosophischer Perspektive versuchen, sowohl diesen Einzelperspektiven ihr Recht zu geben, als auch den Mut zu haben, diese allgemeine Frage zu stellen. Und dann wird es schwierig, ja wie denn, von woher denn, auf welcher Grundlage und wie auch methodisch. Dazu kommt, dass das Thema Zeit, auch da ist es, also sozusagen dramatisch real, nicht erst ein wissenschaftliches Thema ist. Es gibt ja Themen, die sozusagen im Zuge der europäischen Wissenschaftlichkeit, Vernunftkultur erst zu brennenden Themen geworden sind. Beispiel das Thema Kausalität oder dergleichen. Da gehört sozusagen eine Wissenschaftsgeschichte dazu, dass der Gegenstand als Gegenstand entsteht. Das ist beim Thema Zeit nicht der Fall. Es ist vielleicht das allerälteste Sujet auch von Mythen, von religiösen Quellen, von Rechtsproblemen, frühen Rechtstexten, von Texten, die wir heute als Literatur bezeichnen würden, oder auch einfach von Erfahrungsspuren von Menschen. Zeit ist unsere Lebenszeit. Zeit hat mit Leben und Tod was zu tun. Das liegt also sozusagen viel tiefer, das Thema, als so ein ordentlich eingefasstes wissenschaftliches Thema, das man dann einzelwissenschaftlich oder interdisziplinär behandeln kann. Und die Philosophie hat sich von dem Traum nicht verabschiedet, das Thema Zeit also in dieser Grundsätzlichkeit auch zu denken. Wir haben es also bei dem Thema mit einer Art Weltbeschaffenheitsproblem zu tun, und man könnte sagen, es ist das älteste Thema der Welt oder eines der ältesten Themen der Welt. Wenn Sie den Satz sich jetzt angucken, ältestes Thema der Welt, merken Sie, dass da schon wieder ein Zeitbegriff drinsteckt. Ja? Also das Thema Zeit holt uns sozusagen per se immer wieder ein. Also wenn wir das ganz grundsätzlich, dann sagen wir das Älteste. Und da steckt schon sozusagen dieses Zeitkulturhafte, nicht nur unseres Denkens, sondern eigentlich auch unserer Erfahrungsverräumlichung drin. Wenn man jetzt trotzdem versucht, ganz grob theoretische Zugangsweisen jetzt also über die Disziplinen hinweg zu gruppieren, die es zum Thema Zeit, Zeittheorien, Zeitphilosophien und dergleichen gibt, es ist ja ein Thema, was also fortwährend behandelt und bearbeitet wird, dann würde ich sagen, man kann ganz grob drei Gruppen bilden. Es gibt zum einen eine Gruppe von Fächern, Disziplinen, die das Thema Zeit, ich verwende jetzt ein Sprachbild, aber es eignet sich ganz gut, die das Thema Zeit sozusagen von außen betrachten. Aus dieser Perspektive kann man Zeit als Objekt studieren. man braucht dazu bestimmte umfassende Kenntnisse. Also beispielsweise gibt es kulturhistorische Zugänge, die so arbeiten. Kulturgeschichte der Zeit, Kulturgeschichte der Zeitmessung oder Vergleich der unterschiedlichen Zeitkonzepte in verschiedenen Kulturen. Da gibt es tolle Dinge, also dicke Schinken, die das aufarbeiten und da kann man dann so lesen, da und da gibt es ein lineares Zeitmodell, da gibt es ein zirkuläres oder kreisförmiges und dergleichen. Der gemeinsame Nenner solcher Herangehensweisen ist der, dass sie die Zeit sozusagen so beschreiben, als ob es da kulturelle Formen, objektivierbare Formen gibt, ein Etwas irgendwie zu gestalten. Eine Art Stoff wäre die Zeit dann oder jedenfalls eine bestimmte Form, naja, von Objekt, was irgendwie da ist und wo jede Kultur ihre eigenen Formen hat, sich das zu organisieren, darzustellen und so weiter. Diese Art von Herangehensweise an Geschichten der Zeit oder auch ethnologische oder ethnografische Herangehensweisen unterstellen letztlich, und deswegen sage ich von außen, dass man, wenn man das jetzt beforscht und beschreibt und studiert und verzeichnet, selbst in gewisser Weise aus der Zeit heraustreten könnte. Also als ob man so eine Art wissenschaftlicher Perspektive aus der Loge so schräg von oben auf all das einnehmen kann. Natürlich ist das so ein bisschen kulturgebunden, aber im Prinzip kann man die Zeit in dieser Form von außen sozusagen deskriptiv kleinarbeiten und bestimmte Grundstrukturen dann auch ausmachen, die in allen Kulturen wiederkommen und dergleichen. Diese Vorstellung, dass man die Zeit wie ein sehr, sehr komplexes, aber doch ein Objekt sozusagen auf den Tisch legen kann und studieren, hat einen gewissen so objektivistischen Zug und sie ist zwar nichts, was ganz fehl geht, man kann in der Tat da sehr interessante Beobachtungen machen, auch einiges fixieren, aber Herangehensweisen dieser Art ergeben Ergebnisse von begrenzter Reichweite, sage ich mal. Wir bleiben dabei eigentlich in einer Flugperspektive von außen und regelmäßig muss man eigentlich ausklammern die Frage, ja und was ist jetzt mit der Erfahrung? Also mit der Zeiterfahrung selber sozusagen, dann muss man sich irgendwie sozusagen reinblenden, ja ich sitze jetzt da in diesem Bereich der Objektzone, aber also die Wirklichkeitsgewalt, die Zeit hat, wenn man drinsteckt, auch die Irreduzibilität, also das nicht herausschlüpfen können aus der Zeithaut meiner Kultur, lässt sich per se mit einer solchen Außenbeschreibung eigentlich gar nicht richtig fassen. Sehr, sehr viele Prozesse, die elementar sind, das klingt jetzt sehr abstrakt, wir kommen da im Einzelnen drauf, die mit Zeit zu tun haben, lassen sich da gar nicht begreifen oder nur in einer sehr, sehr allgemeinen Form. Leben und Tod, ja, das ist was, das jede Kultur irgendwie organisiert und dergleichen, das ist untergenau. Das gilt namentlich, das sage ich jetzt so ausdrücklich, weil da gibt es auch schöne Bücher und die sind auch faszinierend, ich will gar nicht davon abraten, aber es gilt namentlich, dass diese Außenperspektive ihre Grenzen hat für die Geschichten und die Geschichtsschreibung des allmählichen Messbarmachens der Zeit. Auch da gibt es wunderbare Überblicke, spannende Geschichten von der Wasseruhr, der ägyptischen Wasseruhr, wo also einzelne Tropfen als Mess Technik funktionieren und dann ein Wasserspiegel sich hebt und so weiter, bis hin zu komplexen Systemen, wie zum Beispiel heute das Satellitenortungssystem GPS, also das hat auch einen Zeitindex. Also Geschichten der Messbarmachung der Zeit, der zunehmenden Hantierbarkeit von ganz, ganz kleinen Zeitunterschieden und dergleichen. Auch diese Kulturgeschichten der Zeitmessung sind solche Außenperspektiven und sie können zwar einiges erzählen darüber, wie Europa insbesondere Zeit messbar gemacht hat, aber über das Phänomen Zeit ist damit eigentlich nichts gesagt. Es wird genauso vorausgesetzt, wie bei den schon eben erwähnten Kulturvergleichen, also da ist etwas, das gemessen wird. Immer feiner, immer genauer, immer kleiner. Aber was dieses Etwas ist, das bleibt etwas diffus, in so einer Objekt- oder Stoffvorstellung diese Frage verborgen. Dieser Gedanke, dass die Geschichte der Zeitmessung über das So-Sein von Zeit relativ wenig sagt, ist unselbstverständlich. Ich wiederhole ihn deswegen nochmal in einer prominenten Formulierung, die Hans Blumenberg in einem Buch von 1986 gewählt hat. Das ist ein sehr prägnanter Satz. Keine Uhr belehrt uns darüber, was Zeit ist, auch wenn sie allein solche Fragen zu beantworten erlaubt, wie spät es sei oder wie lange irgendetwas gedauert hat. Also die Zeitmessung und die Frage nach dem Phänomen, das da gemessen wird, sind nicht miteinander zu vertauschen. Die Frage nach der Zeitmessung lässt bestimmte philosophische Fragen, die weitergehen, außen vor. Und auch natürlich der Prozess der Messung. Das kann man technisch ganz gut beschreiben, aber wenn man genauer fragt, was passiert eigentlich, wenn man Zeit messbar macht, also wie gehen wir damit um, was genau passiert mit dieser sozusagen Ablesbarmachung von Zeitabschnitten, von Rhythmen, von Geschwindigkeiten, da wird es dann phänomenologisch sehr interessant und auch schwieriger, als sozusagen die Geschichte der Uhren als Erfolgsgeschichte der Messbarmachung erzählen kann. Halten wir das jetzt als Problem fest. Wie gesagt, ich schreite jetzt eine Menge Probleme ab. Lassen Sie sich nicht abschrecken. Es macht es dann eben interessant, im Einzelnen darauf einzugehen. Wir werden auf diese Frage verschiedentlich kommen. Noch einen Punkt möchte ich zu diesem Außenblick ergänzen. Und das ist eine dritte Sphäre, in der sehr kluge, sehr gelehrte und auch sehr relevante Literatur zum Thema Zeit, Geschichte der Zeit, Zeitstrukturen vorhanden ist. Es ist so, dass keine Messung Zeit erklärt, sondern sie eben nur in einer bestimmten Weise sozusagen quantitativ präpariert. Trotzdem ist es so, und das ist nicht zufällig so, dass der Blick nach außen, die Suche nach einem objektiven Punkt, an dem man zeitliche Phänomene festmachen kann und an dem man Zeit objektivieren kann, also die Richtung auf Objektivierung sozusagen einschlagen kann, dieser Blick nach außen ist sehr wichtig. Und das zeigt der Blick auf die Geschichte. Es gibt in der Geschichte der Zeitmessung verborgen sozusagen eine Geschichte des Versuches, durch Orientierung an einer Außenwelt Zeit vorstellbar zu machen. Es ist die Natur, die in vielen Kulturen als sozusagen das Unvergängliche, das Regelmäßige und verlässlich Wiederkehrende in Gestalt bestimmter Phänomene diese Adresse für diese Objektivierungsversuche ist. Traditionell ist es namentlich der Himmel. Die Himmelskunde, die Astronomie ist für viele Kulturen sozusagen die archetypische Zeitwissenschaft und auch die Wissenschaft dann vom Kalender und letztlich also sozusagen von der lebenstechnischen, alltagstechnischen Handhabbarmachung von Zeit. Die Astronomie als sozusagen ultimativ regelmäßige, verlässliche, von überall her erkennbare und so weiter Sphäre des Himmels in erschlossener Form, in wissenschaftlich und technisch erschlossener Form. Wie gesagt, da gibt es auch wunderschöne Bücher, die die Geschichte der Erschließung astronomischer Details in Bezug setzen zur Geschichte der Kalender zunächst mal und aber auch der sozusagen der kleinteiligeren Zeit, die Uhren selbst, die Sonnenuhr ist das sinnfällige Gelenkstück sozusagen zwischen der astronomischen, kalendarischen Übung und dem Zeitmesser für den täglichen Gebrauch. Die Astronomie, das zeigen diese Zeit, also diese Kalendergeschichte und die Geschichten der Himmelskunde und der Kunst, den Himmel lesbar zu machen im Hinblick auf Zeit. Diese Astronomie wird im Laufe der europäischen Geschichte immer genauer. Das könnte einer der Grundzüge Europas sein, also der Spezialitäten, ähnlich wie die Wissenschaft ein speziell europäisches Phänomen ist auch die Vergenauerung der Astronomie in einer bestimmten Hinsicht, nämlich mit den Mitteln der Physik, Fernrohre und so weiter, ein in Europa eskalierendes Phänomen. Es hat schon früher sehr genaue Himmelskunde gegeben, aber die europäische Neuzeit insbesondere bringt durch verschiedene technische sozusagen Rucks und verbunden auch mit der Verwissenschaftlichung der Himmelskunde, bringt regelrechte, ja, also Quantensprünge, also neue Modelle vom Himmel hervor, die auf immer genauere Zeitintervallwahrnehmungen und auch immer genauere Wahrnehmungen sozusagen der astronomischen, gigantischen Zeiten und Entfernungen hinauslaufen. Das wiederum ist folgenreich, deswegen sage ich es auch. Diese genaue Astronomie, immer genauere Astronomie, dient einerseits sozusagen der Selbstvergewisserung, der Objektivierung von Zeit, andererseits führt aber ironischerweise gerade sie zu Irritationen. Denn die immer genauere Himmelskunde bringt immer mehr auch einzelne neue Widersprüche hervor, die die sozusagen Alltagsperspektive, die Lebensperspektive auf Zeit irritieren. Was meine ich damit? Ein Beispiel datiert interessanterweise auch ungefähr um die Zeitenwende, also etwa um Christi Geburt herum. Ich nehme es mal als Beispiel, um Ihnen zu zeigen, was ich meine. Man hat in dieser Zeit, also in der römischen Zeit, den Himmel so genau beobachtet, dass man auf etwas stieß, was in der griechischen, ebenfalls astronomisch orientierten Wissenschaft und Polis keine alltagswirksame Rolle gespielt hat. Man hat das schlicht so nicht zur Kenntnis genommen. Man entdeckt das sogenannte Kometenproblem. Man entdeckt, dass es am Himmel Phänomene gibt, die wiederkehrend sind, aber in so langen Intervallen, dass ein Mensch das gar nicht mehr erleben kann. Also bestimmte Kometen, weit genug weg, tauchen in ganz großen Abständen auf und die Beobachtung dieses Phänomens, uns ist das ganz geläufig, hat das Zeitbewusstsein, auch das Verhältnis sozusagen zu dem Himmel, an dem wir uns orientieren, tief erschüttert. Die Tatsache, dass sozusagen der Himmel da oben von seinen ganzen Zuschnitten, von seinen Messungen her, mit der kleinen Spanne, in der wir leben, überhaupt gar nichts zu tun hat, dass denen das sozusagen gar nicht interessiert, wie kurz wir nur da sind. Dass es da Phänomene gibt, die laufen einfach so irgendwie in gigantisch langen Rhythmen ab und sind gar nicht auf unsere Lebenszeitspanne zugeschnitten. Das war ein Schock, weil man mehr oder weniger, also jetzt nicht bewusst, aber mehr oder weniger selbstverständlich davon ausging, da gibt es irgendein Korrespondenzverhältnis. Also in dem Sinne, das ist unser Himmel sozusagen, ja. Und alles, was da zu sehen ist, passt natürlich hinein in die Wahrnehmungsspanne eines Menschenlebens oder vielleicht jedenfalls also in eine leicht mitteilbare Wahrnehmungsspanne. Das meine ich, wenn ich sage, dass also der genauere Blick an den Himmel und das genaue Beobachten von Einzelfänomenen ebenso sehr Sicherheiten bietet, wie plötzlich auch wiederum in sozusagen technogene Irritationen. Und dieses Planetenproblem hat hinterher, oder Kometenproblem hat hinterher dann also auch verschiedene bestürzte Diskussionen ausgelöst. Ein relativ nüchterner Kommentar von Seneca beispielsweise aus der Zeit lautet im Grunde, okay, offenbar ist es so, dass es da am Himmel Dinge gibt, die sozusagen gar nicht an uns als Zuschauer des Schauspiels adressiert sind, sondern ganz autonom ablaufen. Es wird schon irgendwann, sagt Seneca, es wird schon irgendwann der Augenblick kommen, wo man dann über lange Zeit und über lange Zeiträume hinweg diese verborgenen Gesetze auch noch erforschen wird. Und dann ist es eben sozusagen die Menschheit, die in the long run unter diesem Himmel mit seinen ganz langwelligen Gesichtspunkten geborgen ist. Aber Sie merken, das ist schon eine nachgeschobene Erklärung. Man muss sich sagen, ja, irgendwann löst sich das Problem gedanklich auf. So, ich muss jetzt gucken, dass ich nicht zu viel erzähle. Jedenfalls ist ein solches Phänomen, dieser melancholische Verzicht auf die Verbindung zwischen der individuellen Zeitperspektive und der Zeit, der planetarischen Zeit am Himmel, an der sich eigentlich unsere Zeit einhängen und festmachen lassen sollte. Dieser Verzicht ist ein Teil dieser Objektivierungstradition, also dieser Tradition in Europa, die Zeit von außen zu denken und als Objekt zu präparieren. Mit Hilfe von Naturphänomenen, was immer das genau ist. Gut, das war jetzt also die eine, ich habe gesagt, von drei möglichen Perspektiven, wie man die Sicht auf das große Thema Zeit präparieren kann. Ein zweites wäre sozusagen die ganz entgegengesetzte Perspektive. Zeit eben nicht von außen, sondern ganz innerlich zu nehmen. Auch das hat was für sich. Und auch diese Art, sich an das Thema anzunähern, hat eine lange Tradition. Diese Tradition trägt der Erfahrung Rechnung, dass das Zeitproblem, wenn wir es uns genau ansehen, im Grunde das Thema Zeit eigentlich erst auftaucht, wenn wir anfangen zu objektivieren, wenn wir anfangen, wissenschaftlich dran zu gehen, sozusagen. Was ist Zeit? Ein berühmter Satz, fragt etwa 400 nach Christus Augustinus, und er antwortet: Wenn mich niemand danach fragt, weiß ich es. Will ich es einem Fragenden erklären, dann weiß ich es nicht mehr. Und diese Erfahrung kennen wir ja alle. Wir sind da sozusagen drin. Es ist in gewisser Weise die blödeste Frage der Welt. Also man kann fragen, wie viel Uhr es ist, aber Zeit ist das, was wir alle kennen, was blind funktioniert und was eigentlich erst sozusagen sekundär zum Problem wird, wenn man nämlich auf diesen innerlichen Gewissheitsraum nicht mehr vertraut. Die Zeit ist damit, Sie sehen, das dreht jetzt die erste Perspektive, die Zeit als Gegenstand zu objektivieren, vollständig um. Die Zeit ist damit zuallererst definiert als dasjenige, worin wir selbstverständlich stecken, worin wir immer schon aufgehoben sind, das begonnen hat, also sozusagen mit dem Moment unserer Geburt sind wir in der Zeit, und dessen Ende der Tod auch sozusagen der Kardinalfall des Nicht-Denkbaren ist, und zwar just aus dem Grund, weil wir die Zeit eben nicht verlassen können. Deswegen ist auch die Vorstellung des Todes eine, also sozusagen intuitiv unmittelbar schwer begreifliche Sache, weil wir im Grunde uns erstmal in eine sehr distanzhafte und künstliche Perspektive auf unsere Zeit bringen müssen, um darüber auch nachdenken zu können. Das eigene Ende denken. Diese Perspektive, Zeit von innen her zu denken und darauf zu bestehen, das ist eigentlich der philosophische Grund des Zeitphänomens. Die Zeit ist etwas Vorbewusstes, eine Erfahrungsgewissheit, die tiefer liegt als jede Sprache, als jeder Objektivierungsversuch. Diese Perspektive hat ihre eigene philosophische Tradition, und sie ist mindestens genauso relevant, was die modernen Diskussionen über Zeit angeht. Ganz besonders nachdrücklich und provokativ hat diese Innenperspektive die Romantik eingefordert, also die Zeit, ich datiere jetzt von mir, an der sogenannten Zeitenwende oder Epochenschwelle vom 18. zum 19. Jahrhundert, etwas vor der Wende zum 19. Jahrhundert. Die Zeit entsteht mit der Unlust, hat es Novalis formuliert. Das ist eine andere Formulierung dieses augustinischen Satzes, der sagt, ich muss erst gefragt werden, dann trete ich raus und fange plötzlich an, Zeit problematisch zu finden. Novalis forciert das noch und sagt, die Zeit entsteht mit der Unlust, mit dem Verdruss, mit der Langeweile sozusagen, mit dem Rausfallen aus meinem Leben. Und erst dann fange ich überhaupt an, das Thema als Thema zu verlassen und zu besprechbar zu machen. Man kann das jetzt noch weiterdenken und kann sagen, die Zeit ist uns nicht nur nah, sie ist in dieser Form vielleicht das Allernächste, das Allerarchaischste, das Allerinnerlichste. Vielleicht was Leibliches, Körper, Rhythmen, Herzschlag, Atem und so weiter. Sondern die Zeit ist auch dehnbar. Sie ist nicht nur ganz nah dran erfahren, sondern sie ist auch in gewisser Weise mit unserem Willen und unserem Bewusstsein und unserem So-Sein ganz eng verknüpft, die Zeiterfahrung. Man kann also die subjektive Zeit, diese innerliche Perspektive auf Zeit auch als, ich drück's mal forciert aus, als Willenszeit, als Zeit des eigenen Zugriffs auf Realität interpretieren. Und wir kennen das ja tatsächlich aus der Erfahrung. Nicht nur sind 5 Minuten eines fesselnden Kinofilms etwas völlig anderes als 5 Minuten Zahnschmerzen oder 5 Minuten Langeweile, sondern dieses Zeitempfinden ist auch, jedenfalls in gewissem Maße, dehnbar. Wir können es willentlich beeinflussen. Wir können so oder so mit unserem, sozusagen, mit unserer inneren Temporalität umgehen. Wir können uns da disziplinieren, wir können das ein bisschen, also jedenfalls modifizieren. Und das ist auch eine ganz alte Kulturtechnik, mit dem eigenen Zeithorizont sozusagen ethisch umzugehen, sich auszubilden dazu, damit arbeiten zu können. Ich nenne ein Stichwort, dass das vielleicht nicht ganz so exotisch wirken lässt, was ich meine. Der Umgang mit dem Gedächtnis, mit der Erinnerung, ist eine der ältesten Kulturtechniken der Welt, die Mnemotechnik, gerade in Zeiten, in denen das Schreiben nicht so wichtig war wie heute, wo man sozusagen nicht depolieren konnte, war die Kunst des Erinnerns und die Beherrschung des Gedächtnisses eine ganz elementare Kulturtechnik, gesellschaftstragend und mindestens genauso wichtig wie diese Zeitmessung, die nach außen irgendwo am Himmel zum Beispiel Zeit objektiviert. Also die Verfahren der Arbeit mit dem Erinnern, und zwar der individuellen Kunst, das richtig zu machen, sind sehr alt und gehören in diesen Bereich. Die Zeit wäre, wenn man das zu Ende denkt, also nicht nur etwas Innerliches, sondern sie wäre tatsächlich auch relativ bearbeitbar. In gewisser Weise mit dem Willen und dem Bewusstseinshorizont, der sich in ihr abspielt, verschmolzen. Ich will jetzt nicht sagen identisch, aber jedenfalls verzahnt. Bestes Medium dieser Perspektive heute jetzt eines inneren Zeitbewusstseins ist neben bestimmten philosophischen Texten namentlich die moderne Literatur. Sie finden also gerade in der Literatur der Moderne diese Perspektive sehr genau ausprobiert und entfaltet. Ich nenne ein paar Namen. Ach so, ich hatte hier noch so eine Folie gemacht, weil ich viele Namen nenne und die Schreibweise Sie vielleicht interessiert. Kann man das lesen? Es ist nicht super wichtig, aber damit Sie eine Idee haben, zum Teil, wie die Namen geschrieben werden. Einige moderne Autoren, Gustave Flaubert, Oscar Wilde, Marcel Proust, das Buch Auf der Suche nach der verlorenen Zeit wird von Philosophen als philosophisches Buch gelesen. Robert Musil, aber auch James Joyce. Und das sind also einige der zentralen literarischen Ereignisse des 19. und 20. Jahrhunderts, die sich unmittelbar an der Arbeit oder unmittelbar befassen mit einer Ausarbeitung dieser sozusagen zeitphilosophischen Perspektive von innen. In den Wissenschaften gibt es auch bestimmte Teile der Psychologie, die sich dafür interessieren. Das wird weniger, seitdem die Psychologie, also in dem Maße, wie sie objektivistisch vorgeht, also einfach misst und sehr naturwissenschaftlich arbeitet, aber ältere Psychologien haben die Frage nach dem Zeitbewusstsein auch so sozusagen von innen her versucht zu stellen. Und die Psychoanalyse ist natürlich eine ganz besonders interessante Disziplin, die auch also mit einem sehr radikalen Zeitbegriff arbeitet, nur als Stichwort, auch da geht es ums Erinnern. Man könnte die Psychoanalyse auch in eine Traditionslinie mit den ganz alten Mnemotechniken stellen, die jetzt im Fall der Psychoanalyse insbesondere auf die Kindheit und die eigene individuelle Vergangenheit sozusagen gerichtet sind. Gut, soweit also zu dieser Innerlichkeitsperspektive, aber auch diese, ähnlich wie die Zeit von außen zu studieren, lässt vieles weg. Sie ist nicht falsch, sie ist auch extrem spannend, aber sie lässt vieles weg und es ist auch erkennbar, was Sie merken, ist alles, was an sozialer Struktur, an sozusagen historischer, kulturgeprägter Wirklichkeit im Zeitphänomen drinsteckt, kriegt man natürlich mit dieser Innenperspektive nicht gut zu packen. Das klingt ja sozusagen so, als ob der Grieche, der Römer, was weiß ich, oder wir heute gleichermaßen sagen können, die Zeit entsteht mit der Unlust. Ja? Oder was in der Art. Also da wird auch viel ausgeblendet. Wir sind keine Inseln, subjektive Inseln, auf denen jeweils dann ganz neu wie frisch gefallener Schnee sozusagen private Zeitwahrnehmungen entstehen, die sich dann mehr oder weniger verallgemeinern lassen. Sondern es gibt diese Frage der Natur, es gibt diese äußeren Faktoren. Das heißt, die dritte Perspektive wäre diejenige, das Zeitphänomen so anzugehen, dass man weder auf die reine Objektivierungsstrategie noch auf diese radikale Betonung der Innerlichkeit setzt, sondern versucht, jetzt nicht sowohl als auch, das wäre natürlich eine schöne Lösung, sondern die Spannung zwischen diesen beiden Dimensionen als einen genuinen Teil des Problems zu betrachten und sozusagen die Zeit in dieser Spannung von innen und außen zu denken und zu untersuchen. Weder ein Objektivismus der Zeit wäre das also, Physik, Zeitsoziologie, Kulturgeschichte der Zeitform etc. wären allenfalls begrenzt relevant, noch wäre es eine völlige Subjektivierung der Zeit. Das heißt, diese willensmetaphysischen oder romantischen Ideen der Zeiterfahrung sind relevant, aber nicht sozusagen die eigentliche Ebene. Wenn man so vorgeht, diese Spannung von Innen- und Außenperspektive in die Fragestellung mit reinzuholen, dann verschiebt sich natürlich die Aufgabe. Und also spätestens dann wird es philosophisch sehr interessant. Denn wie das beides jeweils hineinbringt. Es gilt ja dann, die Zeit beispielsweise von innen nach außen oder von außen nach innen zu denken. Das sind jetzt Bilder mit dem Innen und Außen. Es geht darum, die Zeitproblematik aus einer Perspektive sozusagen des Verwickeltseins anzusteuern und die verschiedenen Objektivierungs- und Subjektivierungspole, die sich von da aus ausmachen lassen, bezogen auf diese Verwicklungen möglichst genau zu fassen. Die Zeit wäre dann, das ist keine Definition, sondern nur so als Suchbild, so etwas wie eine Form oder ein Bündel von Formen. Eine Form, die in beide Richtungen oder in viele Richtungen, müsste man vielleicht sogar sagen, ausstrahlt. Und sie wird damit in der Tat zu einem eher noch rätselhafteren Phänomen, als wenn man die reinen Vergegenständlichungsmodelle oder Verfahren wählt oder die reinen Innerlichkeits- und Innenwahrnehmungszugangsweisen. Die Zeit wird ein Werden ohne Maß mit diesen eigentümlichen Effekten und doch ein Werden, das Maße bietet. Und sie wird möglicherweise zu einem Phänomen, wenn man das zu Ende denkt, dass sogar noch diese Grenze von innen und außen, die ich jetzt immer unterstellt habe, selbst mit hervorbringt. Auch das ist sozusagen eine abenteuerliche Konsequenz, die darin liegt, wenn man sich sagt, Zeit ist möglicherweise ein Spannungsphänomen, in dem weder die Innen- noch die Außenperspektive fehlen kann, beides gehört genuin dazu, dann könnte es sogar sein, dass dieses Spannungsphänomen selbst diese beiden Extrempole, die Innen- und die Außenperspektive, hervorbringt. Das jetzt nur als Andeutung, das ist ein relativ moderner Gedanke, aber vielleicht ist er auch schon ganz alt. Also mal gucken. Jedenfalls kann man sagen, temporale Strukturen liegen aus dieser Perspektive der einfachen Zweiteilung von subjektiver Zeitempfindung und objektiver Zeit, letztere als Resultat von Zeitmessung, voraus. Es tut sich dann eine Menge von Fragen auf. Ich überspringe das jetzt. Ich wollte Ihnen kurz drei Modelle für diese Spannungszugänge vorstellen. Drei Modelle, die also im Prinzip aus der zeitgenössischen Diskussion stammen und die für diesen Doppelblick Beispiele sein können. Ich will die nicht gegeneinander ausspielen oder irgendwie groß bewerten, sondern einfach es jetzt mal so für Sie versuchen, ein bisschen zu skizzieren, damit Sie sich vorstellen, in welche Richtung man da gehen kann. Die erste dieser Spannungsmodelle ist die, ich fasse das mal so als Thesen zusammen, das wäre die These einer Schere von Lebenszeit einerseits und Weltzeit andererseits und die These, man könne mit Hilfe dieses Modells, es gibt Lebenszeit und Weltzeit, sozusagen unser zeitkulturelles So-Sein denken. Der Philosoph Hans Blumenberg hat diesen Zugang gewählt und er besteht, genau genommen, also die These besteht eigentlich aus zwei Teilen. Erstens ist die These von Blumenberg etwa ab dem Ende der griechischen Antike klaffen in der europäischen Tradition die Lebenszeit einerseits, also die im eigenen Leben erfahrbare Zeit einerseits und die Weltzeit, also das allgemeine Zeitmodell, die Vorstellung der Zeit, in der die ganze Welt, also die Welt hat und in der die Welt aufgehoben ist, die Menschheit, die Geschichte, was auch immer, diese allgemeine Zeit klaffen seither zunehmend auseinander. Bei den Griechen war das noch etwas anders, wir werden darauf kommen, also immer laut Blumenberg. Dann aber haben wir dieses Auseinanderdriften und jetzt der zweite Teil der These, eben deswegen sind im Grunde alle europäischen Zeitmodelle, Zeittheorien, Zeitmetaphysiken, Zeitbefindlichkeiten seit der griechischen Antike Varianten ein und derselben kulturellen Anstrengung, nämlich diese beiden Dimensionen, Lebenszeit, die Spanne unserer selbst einerseits und andererseits die Weltzeit zusammenzubringen. Die These ist also, dass diese Zerreißung, diese Undenkbarkeit des Zusammenhangs zwischen dem Individuellen und der Weltzeit, dass die tendenziell sozusagen, dass die Kultur versucht, die zu überbrücken. Das Ziel von Zeitmodellen ist, beides harmonisch ineinander zu bringen. Unter dieser Arbeitshypothese, Zeitvorstellungen in der europäischen Tradition dienen auf die eine oder andere Weise dazu, Lebenszeitperspektive und Weltzeitperspektive harmonisch zusammenzuführen. Untersucht Blumenberg jetzt wirklich in einer unglaublichen Gelehrsamkeit, da sind mehrere Bücher, die gesamte europäische Tradition. Ich nenne einen Titel Lebenszeit und Weltzeit, so heißt das Buch auch. Also so ein STW-Bändchen, wer das spannend findet, ist ein wunderbares Buch, also gelehrt, aber unglaublich üppig. Das Beispiel übrigens mit dem Kometenproblem stammt auch von Blumenberg. Sie haben es da ein bisschen schon rausgehört. Also dieser Schock, dass die Weltzeit sozusagen mit den Lebenszeitmaßen überhaupt nichts zu tun hat. Das wäre so ein Blumenbergscher Befund. Ich versuche das jetzt mal im Schnelldurchlauf. Blumenberg hat eine ganze Fülle von solchen Zeitmodellen ausgemacht in der europäischen Denk- und Kulturgeschichte, die auf äußerst unterschiedliche Weise diese Harmonisierungsbestrebung, Lebenszeit und Weltzeit zusammenzubringen, dokumentieren. Das ist sozusagen seine Interpretationsbrille. Jetzt gucke ich mir mal an, was so an zeittheoretischer Tradition da ist oder auch an ganz vielen Quellen und dergleichen. Und dann lässt sich das in der Tat auf sehr interessante Weise so deuten. Und es handelt sich natürlich in beiden Fällen, ja, also ist die Spannung zwischen der objektiven Weltzeit und der subjektiven Lebenszeitperspektive das eigentliche Thema. Also der Versuch, die Anstrengung, diese Zusammenführung zu organisieren, macht eigentlich die Zeitgestalt der jeweiligen Epochen oder Autoren oder dergleichen aus. Ich nenne mal ein paar solcher Modelle. Das muss jetzt zwangsläufig super klischeehaft bleiben, weil die Zeit dafür nicht da ist, das jetzt auszuführen. Wir kommen auf Einzelnes noch zurück. Ich will Ihnen damit nur deutlich machen, wie unterschiedlich tatsächlich die Zeitperspektiven verschiedener Epochen sind, beziehungsweise, man kann das auch enthistorisieren, wie unterschiedlich man Lebenszeit und Weltzeit in ein einziges Modell oder in eine einzige Perspektive vielleicht doch zusammen eintragen kann. Ein solches Modell, ein Klassiker, vor allem in der christlichen Tradition, ist beispielsweise das Modell des letzten Gerichts oder der Apokalypse. Also die Vorstellung, die Welt endet, alle Toten stehen wieder auf und es entsteht eine Art allerletzter, aber vollständiger Gegenwart, in der die Welt, die objektive Welt endet, die bereits Gestorbenen, also die in ihre Lebenszeitperspektive eingespannten, sozusagen befreit werden von dieser Lebenszeitperspektive und es gibt so eine Art finales Forum, wo man schon gar nicht mehr richtig sagen kann, in was für einer Zeitdimension sich das eigentlich abspielen soll, in dem die Welt zu Ende ist, Gott richtet oder dergleichen, und die Seelen oder die Gestorbenen alle gleichzeitig da sind, wach, das Urteil hören, wie auch immer. In dieser Figur konvergieren die beiden Zeiten, Lebenszeit und Weltzeit. Ich bin jetzt versucht, so ein paar kleine Zeichnungen zu machen, nicht notieren, das ist jetzt nur eine Denkhilfe. Also in dieser Figur des letzten Gerichts oder der Apokalypse konvergieren diese beiden heterogenen Zeiten in dieser Figur einer gemeinsamen Schwelle zur Ewigkeit. Was ja nach dem Gericht kommt, ist die Ewigkeit, also irgendwas sozusagen mit den irdischen Zeitmaßen überhaupt nicht mehr vergleichbar ist. Wenn man das jetzt irgendwie so grafisch mal darstellen wollte, also wenn es da sowas gibt wie eine Weltzeit, das kann dann wiederum unterschiedlich modelliert sein. Die christliche Tradition hat schon äußerst verschiedene, also sozusagen objektive Geschichts- und Zeitvorstellungen hervorgebracht. Und es gibt dann andererseits diese vielen kleinen Lebenszeiten. Und das Problem wäre, Blumberg, dass hier sozusagen der Bruch ist. Wie das hineinzudenken ist, das kleine, ameisenhafte, endliche Leben in diesen Weltlauf, ließe sich auflösen, indem man sich jetzt, das wäre das Modell dieses endgültigen Gerichts, wie man sich hier so eine Zone vorstellt, in der dann diese alle nochmal wieder auftauchen und auch natürlich dieser Weltzeit und sozusagen die gemeinsame Wand oder Schwelle, vor der alle gemeinsam stehen, bildet diesen Konvergenzpunkt. Und was danach kommt, also Ewigkeit, was immer das nun ist, betrifft alle diese Zeiten gleichermaßen. Die Welt ist zu Ende, das individuelle Leben ist sozusagen nach dem Leben dann nochmal endgültig zu Ende. Also so etwas verknappt sehen Sie, wie dieser Gedanke der Konvergenz tatsächlich hier sozusagen was abwirkt. Es gäbe noch das umgekehrte Modell, Was vom Bild her ganz ähnlich funktioniert, das wäre eine zweite Variante, das Modell der Apokalypse jetzt nicht als eine, die objektiv irgendwann eintritt. Also wir kennen ja die christliche Vorstellung, dieser Zeitpunkt hier, zunächst mal schien er in der Naherwartung zu kommen, danach stellte sich raus, das kommt irgendwann mal, man kann das nicht datieren, dieses Gericht, aber es ist jedenfalls sozusagen irgendwo auf der Weltzeitschiene entscheidet sich, wann genau dieser Punkt hier, dieser Konvergenzpunkt, dieses Moment des letzten Gerichts eigentlich auftritt. Man kann das nicht in Lebenszeitmaßen bestimmen. Eine umgekehrte Variante wäre das Modell der selbst herbeigeführten Apokalypse. Denken Sie an Nero beispielsweise, Blumenberg nennt auch Hitler als Beispiel. Naja, also die Vorstellung, man könne dieses Weltende götterdämmerungsartig sozusagen selbst herbeiführen. Man muss selbst dafür sorgen, dass sozusagen der Weltenbrand stattfindet und das eigene, und zwar bevor man selber stirbt, also im eigenen Leben das Weltende sozusagen, die Weltzeit auch mit zu beenden. Das ist natürlich ein Wahnsinnsphantasma, aber auch das finden Sie genau in der Zeit solcher, also im Kontext und in den Epochen solcher Zeitvorstellungen, die Vorstellung, man könne es selbst forcieren, man könne sozusagen von der Lebenszeit her die Apokalypse einleiten. Vielleicht sollte man noch kurz notieren, wir kommen darauf noch ausführlich, was zu diesen beiden Modellen gehört, also vor allem zu dem ersten, ist natürlich dieser Punkt mit der Ewigkeit. Ganz interessantes zeitphilosophisches Merkmal, bestimmt das vor allem älterer Zeittheorien, das ganze Phänomen Zeit als endlich zu denken, ist ja auch schon wieder eine zeittheoretische Vorstellung. Also die Vorstellung eigentlich ist sozusagen, die Zeit findet in einem begrenzten Container statt von Zeitverlaufshaftigkeit und drumherum ist die Ewigkeit. Da wo Gott ist, verläuft keine Zeit. Die Zeit fängt an, wenn Gott die Welt schafft. Und die Zeit läuft in dieser Welt. Und wenn sie zu Ende ist, tritt sozusagen Zeitlosigkeit ein, zeitlose Ewigkeit. Ein paar Leute hier im Raum haben unlängst im Zusammenhang mit Augustinus das auch schon intensiver studiert. Also das ist auch natürlich eine interessante zeitphilosophische Zusatzüberlegung. Sie ist für diese Konvergenzidee relativ wichtig, dass es diese Ewigkeit gibt, die diesseits des Zeitbegriffs liegt. Ein weiteres Modell. Das Modell, immer Blumenberg, das Problem der Konvergenz von Lebenszeit und Weltzeit so zu lösen, dass man einfach die Lebenszeit ausklammert. Also im Grunde philosophisch, theoretisch, wissenschaftlich, wie auch immer, die Linie verfolgt, dieses hier ist die eigentliche Zeit und das hier ist alles nebensächlich, marginal. Also die Lebenszeitperspektive ist entweder eine Illusion oder Schein oder zwar nicht erklärbar, aber auch nicht relevant. Das ist grob gesagt dieses Modell der Abtrennung der Lebenszeit und der also alleinigen Dominanz der Weltzeit ist grob gesagt das Schema des Rationalismus und der europäischen Wissenschaften. Und zwar in ihren beiden Ausprägungen, das verkürze ich jetzt etwas, einerseits der Naturwissenschaft, die also diese Weltzeitordnung naturwissenschaftlich ausbuchstabiert. Das ist nicht nur die Astronomie, sondern das kann man auch bis auf Zellvorgänge und dergleichen runterbrechen, sodass man letztlich vielleicht sogar wieder bei den Lebenszeitfragen ankommt und das aber eben biologisch zum Beispiel erklärt, wie sich das mit der Lebensgeschichte, mit dem Tod und dergleichen verhält. Man kann von hier aus dann zunehmend Erklärungen anbieten für die Lebenszeitfrage, aber natürlich von außen. Das heißt, die Erfahrungsdimension ist damit überhaupt nicht berührt. Die Naturwissenschaft ist das eine Modell, eine zweite und genauso wichtige Schiene die auf diesem Gleis der Abtrennung und Ausklammerung der Lebenszeit rollt, sind Theorien der objektiven, des objektiven Ablaufs von Geschichte. Sie können sich dieses hier oben ja auch als, sag mal, Weltgeschichte, Fortschrittsgeschichte, Geschichte der Emanzipation des Menschen, Geschichte der fortschreitenden Vernünftigkeit oder dergleichen vorstellen. Und je vernünftiger ich werde, desto weniger ist diese partikulare Erfahrungs- und Lebenszeitperspektive relevant. Die Vernunft ist überzeitlich. Man kann sozusagen lernen. Man kann lernen, es richtig im Sinne dieser Vernunftperspektive, es richtig zu sehen. Da ist auch ein prominenter Philosoph natürlich relevant, Kant beispielsweise. Und wenn Sie es historischer wollen, sind natürlich auch alle, ja nicht nur Aufklärung, sondern emphatischen Fortschrittsmodelle von dem Typ. Geschichtsphilosophien des Fortschritts, die im Grunde ja so gebaut sind, dass, sagen wir mal, Aufklärung irgendwann dazu führt, dass das so zusammenläuft. Also die kleinen Lebenszeitperspektiven landen in irgend so einer, ja, so in einer hellen Zone der Selbsttransparenz. Am Horizont der Geschichte werden Wahrheit und Welt konvergieren, und wenn wir nur richtig verstanden haben, wer wir sind, dann können wir auch unsere Lebenszeit und unsere Erfahrungsperspektive richtig verstehen. Also der Schlüsselbegriff ist hier Verstehen im anderen Sinne, nicht naturwissenschaftlich erklären, sondern sozusagen den Lauf und die Begrenztheit unserer eigenen Lebenszeitperspektive in gebildeter Form richtig verstehen, hineinverstehen in den Sinn, den die Menschheitsgeschichte im Ganzen macht. Dieses Fortschrittsmodell kann man nochmal forciert sich vorstellen. Es könnte ja sein, dass dieser Punkt der Helligkeit und sozusagen des praktischen Zusammenkommens von Weltgeschichte und Individualperspektive, Lebensperspektive, dass man den forcieren kann selber. Nicht nur abwarten, bis es soweit ist. Und das ist in der Tat ein Stück des Pathos von Revolutionstheorien. Davon auszugehen, dass also der Revolutionär realisiert in seinem eigenen Leben das Zusammenkommen sozusagen der Vernünftigkeit der Verhältnisse und der Freiheit und Vernünftigkeit seiner selbst. Auch das ist so eine Konvergenzvorstellung. Und idealtypisch ist das sowohl bei diesen pathetischen Revolutionsideen, die geschichtsphilosophisch sozusagen kodiert sind, als auch bei den naturwissenschaftlichen Vorstellungen, das Einzelne mal vollständig zu erklären, sehen Sie das in beiden Fällen, das geht jetzt sehr weit, das Thema der Aufhebung des Todes am Horizont auftaucht. Sowohl die Biologie letztlich arbeitet daran, also in der Genetik ganz explizit oder im Versuch, nachwachsende Elemente sozusagen zu generieren, die das individuelle Leben entsterblichen, als auch die Verewigung sozusagen des Handelnden in Form der Geschichte, also die sich aufhebt in der Revolution. Diese beiden Modelle sind im Grunde Vorstellungen oder laufen darauf hinaus, dass das Phantasma realisiert wird, tatsächlich das individuelle Sterben zu minimieren oder möglicherweise aufzuheben. Auf ganz unterschiedliche Weise. Sehr abstrakte Perspektive. Blumenberg würde das auch als Indiz werten dafür, dass in der Tat vieles, was zeittheoretisch passiert, sich letztlich durch solche Horizontvorstellungen des Zusammenbringens von Lebenszeit und Weltzeit erklären. Das romantische Modell hatte ich schon erwähnt, das könnte man hier auch nochmal eintragen. Das ist also sehr viel radikaler. Das ist sozusagen das Gegenteil der Ausklammerung der Lebenszeitperspektive zugunsten der Weltzeit. Da passiert in der Romantik passiert das Umgekehrte. Die Weltzeit wird eingeklammert. Das Einzige, was zählt, ist die Lebenszeit. vielleicht sogar nur die eines Lebens in sympathetischem Verbund mit anderen. Und das verallgemeinert sich. Also die Weltzeit ist quasi identisch mit der Emphase, mit der man in hier und jetzt allein, gemeinsam oder wie auch immer fühlt. Es gibt auch da Ewigkeitsmetaphorik ohne Ende. Etwa bei Novalis heißt es absolute Lust, Ewigkeit, Zeit in Ewigkeit. Verwandlung der Unlust in Lust und mit ihr der Zeit in Ewigkeit. Also die Vorstellung der Umarmung, ja, von hier aus, die subjektive oder die Erfahrungsperspektive umarmt die ganze Welt und damit ist das Problem der Weltzeit eigentlich absorbiert in einem Fest sozusagen des jetzthaften Moments. Ich nenne noch ein Merkmal des 20. Jahrhunderts im Besonderen, oder es sind eigentlich zwei Aspekte davon, die man sich auch erklären könnte, jedenfalls nach Blumenberg, als eine solche Konvergenz von Lebenszeit und Weltzeit. Das Modell der Krise. Die Krise hat sowas Ähnliches wie dieses Weltgericht, nur dass da natürlich keine Ewigkeit oder sonst irgendwas folgt, sondern es gibt sozusagen hier so eine Gefahrenzone, in der alles auf dem Spiel steht. Und dieser Punkt, dass alles auf dem Spiel steht in der Krise, Dekadenzvorstellung, Weltuntergangsvorstellung oder dergleichen, an diesem Punkt alles steht auf dem Spiel, konvergieren natürlich wieder die individuelle Perspektive und die Situation unserer Gesellschaft, sag ich mal. Das sind, also diese Krisentheorien sind modern. Wir reden nicht vom Weltgericht oder dergleichen, sondern es ist die Vorstellung, ja, geht es denn überhaupt weiter? Also, sagen wir mal, die ökologische Krise wäre so ein ja auch stark zeitphilosophisch aufgeladenes Modell, in dem letztlich die Frage des individuellen Lebens, Überlebens, Weiterlebens mit dem Vermögen verknüpft ist, dass man sich vorstellt, dass man bräuchte, mit der Zeit der Welt, der Erde, jetzt in dem Sinne ökologisch gesehen, sozusagen richtiger, konformer umzugehen. Also sozusagen dem Lebenszyklus der Erde angemessen, den eigenen Lebenszyklus zu organisieren.
Aber ist da doch eigentlich nicht ein Ende der Zeit, sondern ist ein Ende des Lebensraums oder
ein Stimmt. Teilraum? Man kann das, es kommt ein bisschen darauf an, da das meistens naturwissenschaftlich unterlegt ist, gerade ökologische Krisendiagnosen, hat man dann die Vorstellung, es gibt sozusagen den Globus, den nackten Globus, der dann noch weiter in der Zeit ist. Also wenn das Leben mal weg ist von der Erde, dann gibt es immer noch das Universum, in dem so ein Stein drin rumfliegt. Das ist richtig. Aber natürlich ist sozusagen als Zeit in der Zeit dieses Thema des Endes der Menschheit auch ein in sich geschlossener Zeithorizont, der dann zu Ende wäre. Also unsere Zeit und die Zeit des Ökosystems und dergleichen. Und auf der anderen Seite gibt es ja bei diesen ökologischen Berechnungen auch, ich weiß nicht, ob Sie sich, also ich will das nicht zu sehr vertiefen, aber es gibt ja auch Konzepte, die das sozusagen im Sternzeitmaßstab ausrechnen und dann ausrechnen, wann verglüht die Erde in der Sonne oder irgendwie sowas, also ich kenne mich ja nicht so aus, also so Ideen vom schwarzen Loch oder irgendwas, wo also dann auch das, die Zeit des Weltalls im Großmaßstab, und das muss uns nicht so bekümmern, weil es noch lange hin ist, aber im Prinzip auch unter diesem Krisenvorzeichen, als vorläufige Zeit, als Spanne nur gedacht wird. Irgendwann endet auch die Existenz des Planeten in irgendeinem, was auch immer, Szenario. Aber können wir vielleicht nochmal drauf kommen. Die Krise wäre also ein Modell, und das letzte Modell, das ich noch nennen wollte, ist die Radikalisierung dieses Befunds hier. Wir haben ja danach keine Ewigkeit, wie im Christentum oder so. Also was sollte nach der Krise kommen, also wenn es eine ist? Da kommt nur noch Zukunft. Und was ist denn Zukunft? Auch diese Figur ist sehr wirklichkeitsmächtig gerade heute, eine Radikalisierung des Denkens des Neuen. Also die Welt könnte sozusagen jederzeit zu Ende sein und wir sind immer an der Kante zu einer ganz, möglicherweise ganz neuen Welt. Vielleicht auch nicht. Also man muss das sozusagen konstruktivistisch erschließen, von Moment zu Moment, ob es eine Zukunft gibt und wie sie aussieht. Das klingt ein bisschen verrückt, aber sehr viele naturwissenschaftliche Szenarien arbeiten genauso, nämlich immer dann, wenn sie mit Wahrscheinlichkeitsmathematik und Prognostik arbeiten. Und wir haben natürlich diese zunehmend auf das Neue hin orientierte Perspektive als ganz mächtigen Befund ab Mitte des 19. Jahrhunderts etwa. Also die Vorstellung, dass unsere Geschichte nach vorne geht, aber eventuell auch gar nicht stattfindet, weil es da diese Krisenproblematik gibt. Diese Zukunftsorientierung, die ist sehr modern und hat ihre eigenen, ja, enthält ihre eigenen Angebote, Lebenszeit und Weltzeit zusammenzubringen. Ja, dabei lasse ich es mal. Das war jetzt alles ganz viel zu Blumenberg. Sie merken aber, wie weit der Raum wird, wenn man sich in Einzelheiten hineinbastelt. Und ich habe ja jetzt nur so ganz abstrakt von Modellen gesprochen und ganz wenig, also sagen wir mal, wirklich philosophische Texte oder Namen oder so im Einzelnen dem schon zugeordnet. Ich sage nur ganz schnell, ohne das auszuführen, das Stichwort des Neuen ist schon gefallen, eine zweite Theorie oder ein zweiter Ansatz. Die Innen- und die Außenperspektive auf Zeit zu verknüpfen und die Zeit von der Spannung zwischen diesen beiden Perspektiven her zu denken, arbeitet genau mit dieser Kategorie des Neuen oder mit der Aufschlüsselung des europäischen Zeitdenkens von der Kategorie der Zukunft her. Das ist der Soziologe Niklas Luhmann, zu dem wir auch nochmal kommen werden im nächsten Semester. Laut Luhmann kann man die Zeitphänomene und die Zeithorizonte der europäischen Tradition so verstehen und rekonstruieren, auch in ihren Unterschieden bestimmen, dass man sie zunehmend als Zeitmodelle betrachtet, in denen so etwas wie eine Zeit in der Zeit vorkommt und dass der Gesichtspunkt des Neuen und der Gesichtspunkt der Gegenwart und der Zukunft nach vorne tritt. Also eine zunehmende Orientierung auf das Jetzt und auf die Zukunft, die kommt oder aber nicht kommt, und die Gestalt des Neuen. Luhmann geht damit jetzt ganz anders als Blumenberg nicht von dieser Differenz Lebenszeit-Weltzeit aus, sondern er verwendet diese drei sehr vertrauten Kategorien Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Aber er fragt sozusagen von der Gegenwart aus. Und die Gegenwart ist die Situation, in der wir drinstecken. Das ist das, was eben weder objektiv noch subjektiv allein zu haben ist. Und die Diagnose ist, diese Gegenwartsorientierung, die wir in der Gegenwart beobachten können, ist aber auch sozusagen historisch immer stärker geworden. Wir sitzen historisch gesehen in einem Kontext, in dem die Gegenwartswahrnehmung und der Ort Gegenwart unser Zeitmodell mehr bestimmt als andere, und wir können von daher andere Zeitkonzeptionen so lesen, dass sie es in dieser Hinsicht noch anders machen. Da komme ich nochmal drauf zurück, ich deute das nur so an, also der zweite Name, den man da nennen könnte, wäre Niklas Luhmann. Und wenn man sich jetzt auf Luhmann einlässt, wird man eben das Thema Gegenwart und die radikal offene Zukunft als sozusagen Sonde in die Geschichte hineinsenken, um zu gucken, wie sich da die unterschiedlichen Zeitmodelle beschreiben, vergleichen und gruppieren lassen. Wenn ich sage, dass auch Luhmann, auch wenn er sagt, wir sind eine gegenwartsorientierte Epoche, dass auch Luhmann dies natürlich sagt, indem er vergleicht, indem er historisch vergleicht. Also auch wieder in der Zeit arbeitet und die Geschichte verwendet, komme ich auf einen dritten Punkt, das wäre ein drittes Modell, wie man mit dem Riesenproblem Zeit umgehen könnte. Ich nenne das mal, man könnte Zeit philosophisch, genau weil es sich so kompliziert verhält, zunächst einmal mit Facettenaugen arbeiten. Und zwar, indem man durchaus die Blumenbergsche oder auch die Luhmannsche Perspektive mit in Betracht zieht, aber vor allem auf den Gesichtspunkt das Augenmerk legt, dass die Zeit als etwas, als Thema, als Gegenstand nicht im Singular gedacht werden kann. Also so wie ich das jetzt eben rekonstruiert habe, war ja klar, dass es doch letztlich immer, naja, irgendwie strukturiert, aber doch irgendwie um ein Etwas ging oder um ein Komplex im Singular. Und auch dieses ist ja eine Unterstellung, die sich so erstmal nicht von selbst erklärt und auch nicht unbedingt begründen lässt. Es gibt nicht nur aktuelle Zeitmuster verwirrender Art und Probleme, sie zu beschreiben, und eine Geschichte dieser Muster und noch viel größere Probleme, diese Geschichte mit unseren aktuellen Zeitmustern in Verbindung zu bringen, sondern wenn wir diese verschiedenen temporalen Strukturen betrachten, vom Gesichtspunkt der Dauer aus, und man könnte ja sagen, Zeitphänomene sind zunächst mal gar nichts viel anderes als einfach Versuche, Dauer zu organisieren. Also jetzt umgekehrt, nicht das Bewegte zu messen, nicht das Werden zu messen, sondern umgekehrt, im Werden Dauer zu organisieren, Wiederkehr, Regelmäßigkeit, Rhythmus und so weiter, Orientierung zu ermöglichen. Wenn es so wäre, wenn man die Zeit von der Dauer her denkt, dann ist es überhaupt nicht klar, wieso es eine sein soll. Dann könnten wir zunächst einmal, jedenfalls sozusagen als Arbeitsbegriff, die Perspektive wählen, dass es ganz unterschiedliche Formen der Organisation, der Wahrnehmung, der Rationalisierung, der Praktizierung von Dauer geben kann. Und dann können wir zunächst mal, ohne dass das ein Denkverzicht wäre, einen Schritt zurücktreten und nochmal neu fragen, erstmals nach verschiedenen Formen und Mustern. Ja, von Zeitlichkeiten, die zusammenhängen, aber offenkundig nicht bruchlos zusammenspielen und deren Verankerungspunkte mit den verschiedenen Perspektiven, die mit dem Thema Zahl verbunden sind, sozusagen erstmal kartiert werden müssten. Man müsste mit diesem relativ offenen Arbeitsblickwinkel sozusagen ein neues Suchprogramm starten, die einzelnen temporalen Phänomene gesondert andenken, auch einzelne Zeittheorien zunächst mal sozusagen gesondert ernst nehmen und die Betrachtung des Phänomens sozusagen als Betrachtung mit Facettenaugen organisieren. Facettenaugen, Sie kennen das vielleicht, das sind diese eigentümlichen Augen der Fliegen, in denen der Perspektivismus eingebaut ist. Also die haben ganz viele kleine einzelne Augen. Es gibt aber sozusagen nicht ein homogenes Bild. Also eine Fliege sieht, wenn man so will, nie ein Phänomen, sondern eine Fliege, ich spekuliere jetzt natürlich rum, es ist eine Analogie, sieht perspektivisch und pluralistisch. Dass die Spannung zwischen Innenperspektiven auf Zeit und Außenperspektiven auf Zeit zunächst mal so zu bearbeiten, dass man die Forderung nach dem Singular in der Antwort auf die Frage, was ist Zeit, zurückstellt und sagt, möglicherweise fragen wir jetzt lieber erstmal nicht nach der Zeit, sondern wir fragen nach Zeitphänomenen, Zeitlichkeiten. Da könnte man vielleicht einwenden, dass das ja sozusagen eine Preisgabe eines theoretischen Anspruchs ist. man ist dann bescheidener, als Theorie eigentlich sein darf. Man beschreibt dann nur noch so vor sich hin, es bleibt alles sehr begrenzt und partikulär. Das ist vielleicht nicht ganz falsch, aber als Arbeitsverfahren hat es zumindest in der Philosophie eine lange Tradition, so vorzugehen. Also zu sagen, wir arbeiten, heuristisch heißt das, also sozusagen um etwas in den Blick zu bekommen und in gewisser Weise auch neu in den Blick zu bekommen, zunächst mal so, dass wir noch die Einheit des Phänomens einklammern und nicht von vornherein unterstellen, wir könnten sozusagen Lösungen, die diesen Singular beinhalten, anbieten. Die philosophische Tradition, in der man so arbeitet, heißt Phänomenologie. Das Wort findet sich auch bei Hegel, insofern ist es kein so sehr genaues Wort. Es enthält eigentlich genau diesen Grundgedanken. Das Problem als Phänomen neu anzufassen. Also nicht nur sozusagen die traditionell diskutierte Form mit in Betracht zu ziehen, sondern auch, soweit das möglich ist, sozusagen näher dran zu gehen an die Vielheit, in der das Problem tatsächlich hartnäckigerweise sich gibt. Es handelt sich damit um ein bastelndes Verfahren und das hat verschiedene Implikationen, auf die ich jetzt bezogen auf unsere Vorlesung noch mal kurz eingehe. Das bastelnde Verfahren trägt der Tatsache Rechnung, erstens, dass die Zeit möglicherweise noch nicht mal dieser eine Singular ist, mit dem die meisten Zeittheorien arbeiten, und zweitens der Tatsache, dass wir, das habe ich jetzt immer schon mitlaufen lassen, ich sage es nochmal, die Zeit nur in der Zeit untersuchen können. Wir müssen sie also in dieser Spannung von innen und außen denken. Wenn das so ist, dann werden wir im Laufe dieser Vorlesung erstens keine überfliegende Perspektive einnehmen können. Also wir können nicht von irgendwoher alles auf einmal sehen. Wir können zweitens nicht erwarten, dass wir am Schluss auf einen Zeitbegriff oder auch nur das eine Programm kommen werden, mit dem man das Problem dann endgültig lösen könnte. Wir werden außerdem jede Menge, ich sag mal, Rückkopplungs- oder Feedback-Probleme bekommen. Also ist eben eigentlich schon ständig passiert. Ich habe von irgendetwas gesprochen, was mit Zeit zu tun hat und habe es historisiert. Damit sitzt die Zeit uns schon wieder im Rücken. Eine bestimmte Zeitvorstellung. Wenn wir es in Geschichte einstellen, ein Thema, haben wir bereits die Zeit der Geschichte selbst wiederum auf unseren Gegenstand angewendet. Solche Probleme werden wir immer wieder haben. Wir werden Orientierungsprobleme kriegen und ich werde diesen Zirkel, der darin liegt, eben historisch zu arbeiten, akzeptieren. Also das heißt, ich werde, so wie das jetzt Blumenberger meinte, gemacht hat, wie auch Humann arbeitet oder andere, auf historische Kontexte eingehen und ich werde datieren. Das ist also eine wichtige Voraussetzung, die wir zähneknirschend jetzt mal akzeptieren müssen. Ich datiere die Texte, mit denen wir zu tun haben. Auch da steckt die Zeit natürlich schon wieder mit drin. Das sind alles Implikationen oder Folgen sozusagen aus diesem Angebot, mit dem Facettenauge zu arbeiten. Wir müssen dann diese Widersprüche auch akzeptieren. Was auch wichtig ist, wir werden verzichten oder ich werde verzichten auf die Vorstellung des Fortschritts. Das ist leichter gesagt als getan, aber hat auch damit zu tun, bestimmte zeittheoretische, geschichtsphilosophische Selbstverständlichkeiten außer Kraft zu setzen. Ich glaube nicht, dass es hilfreich ist, wir werden in Kürze auf ganz archaische Kontexte kommen, Griechen, alte Griechen und so weiter, davon auszugehen, dass die damals ja die Zeit noch schlecht messen konnten, sehr ungenau waren, auch noch nicht sehr viel wussten und gesagt haben immer Zeit und wir heute wissen sehr viel mehr, können es sehr viel besser messen und sind sozusagen zeittheoretisch auf einem viel höheren, auch zeitpraktisch, auf einem viel höheren kulturellen Niveau. Diese Form von Fortschrittsvorstellungen lasse ich außen vor, nicht nur bezogen auf Geschichte, sondern ganz konkret auf die Zeitkonzepte, mit denen wir zu tun haben werden. Das heißt, wir werden den Spruch des Anaximander, von dem in zwei Sitzungen mal die Rede sein wird, oder in einer, ich weiß noch nicht genau, den werden wir sozusagen als zeitgenössisch relevant diskutieren. Nicht als damals, und das ist ja überholt. Das ist also auch eine folgenreiche Voraussetzung. Wir laden uns damit viel auf an Vergleichszumutungen, aber es ist natürlich interessanter, so zu arbeiten. Und, das habe ich jetzt im Grunde schon am Anfang gesagt, ich werde auch in dieser Vorlesung relativ wild arbeiten, was die Frage der Chronologie angeht. Also es ist auch logisch eigentlich, dass es ziemlich verrückt wäre, eine Vorlesung über Zeit und Zeitkonzepte strikt chronologisch zu ordnen. So als ob das eine aus dem anderen zeitlich folgt. Also da hätten wir auch so eine, also einen Reflex, den wir außer Kraft setzen müssen. Ich gehe historisch verortend vor, aber nicht strikt chronologisch, als ob das Denken sozusagen von einer äußeren Uhr begleitet würde und es die frühere und die spätere Denkwelt gäbe, die sich sozusagen geschichtlich linear entwickelt. Ja, ich glaube, damit habe ich alle Warnschüsse losgelassen, die ich loslassen wollte. Wir hätten jetzt, das waren jetzt 20 Jahre, wir hätten noch für ein, zwei Fragen Zeit.
Eigentlich eine selbstverständliche Notwendigkeit, dass man sozusagen wahrnimmt und akzeptiert, dass Geschichte immer in Abhängigkeit von Zeit verläuft. Und deswegen eigentlich es nicht schlimm ist, bei der Betrachtung von Zeit auch auf Geschichte zu greifen und dann gleichzeitig zu akzeptieren, dass man halt eben in der Zeit nicht gut ist. Also ich verstehe den Widerspruch nicht. Die Notwendigkeit, sich darauf zu achten, weil eigentlich ist es ja, wir leben ja in der Zeit und wir können ja Zeit nicht ändern, aber können wir ja nicht irgendwie ignorieren.
Ja, aber die Frage, ob wir in der Geschichte leben, die ist gar nicht so klar mit Ja zu beantworten. Wenn man den Abstand groß genug wählt, ist es überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir Geschichte haben. Es gibt jede Menge Kulturen, die das gar nicht so machen. Also uns ist das genauso selbstverständlich, uns in Geschichte hineinzudenken, wie es uns selbstverständlich ist, uns in bestimmte Zeitmessungsuniversen hineinzudenken. Aber streng genommen ist die Geschichte, also aus zeitphilosophischer Perspektive, überhaupt nichts Zwingendes. Und schon gar nicht als Geschichte dieser sozusagen anfangs- und endlosen Art und Weise, wie wir das seit 250 Jahren haben. Also ich hatte kurz dieses Containermodell skizziert, das war das herrschende Modell. Dass Ewigkeit sozusagen alles, was Zeitliches umgibt und eigentlich auch das Dominante ist. Und dazwischen gibt es dann so eine Spanne. Das war auch schon Geschichte. Aber Sie sehen, wie anders das sein kann. Und mein Anliegen ist, zu versuchen, so zu arbeiten, dass wir tatsächlich ernst nehmen, dass es andere Zeitwirklichkeiten gibt, die gleichrangig Zeit haben, realisieren und gelebt haben und leben können und leben werden zu unserer Vorstellung von Menschheitsgeschichte, Weltall und Erdgeschichte und dergleichen. Und dass wir nicht vorentscheiden, also welche Wirklichkeit realer ist. Ich weiß nicht, ob Ihre Frage damit beantwortet ist.
Ich habe gut beantwortet. Ich habe gesagt, dass ich das. Also, ich habe nicht gesehen, dass ich diese Ausklammerung der Geschichte, der zeitlichen Geschichte, sozusagen auf die Chronologie eigentlich. Also, wo habe ich das jetzt verstanden? Und dann ist das eigentlich verständlich.
Also, ich arbeite so, ich springe jetzt nicht aus unserer Kultur heraus, aber ich markiere das sozusagen also in Anführungsstrichen: dieses Nacheinanderordnen von Theorien und dergleichen. Sie hätten sich auch noch gemeldet.
Irgendwie habe ich das so aufgefasst, dass also wohl hier eine ganze Menge von Modellen gegeben sind, wie die Menschen, extra für die Menschen gedacht, die haben es ja gedacht, mit der Zeit zurechtkommen sollen. Und zwar auf die verschiedenste Art und Weise. Bis hin, meinetwegen, zu diesem Chaosproblem. Nun hat doch dieses Chaosproblem uns kein bisschen wohl rein gefühlsmäßig weitergebracht, sondern ich würde sagen, haben wohl erkannt, dass es sowas wie Zeit überhaupt nicht gibt in diesem. Wir haben das Weltall angedeutet. Und wenn es diese Zeit nicht gibt, wozu dann noch diese Probleme, die Menschen zwar beschäftigen, aber wozu dann diese Grenzen eingebaut, die dem Verstand schwer oder gar nicht zugänglich sind?
Ja, ich meine, man müsste mal gucken, wie es weitergeht. Also was Sie jetzt gesagt haben, ich vermute, es ist nicht so selbstverständlich, wie es Ihnen ist, einfach zu sagen, naja, objektive Zeit gibt es eben nicht. Und diese ganzen Anstrengungen dazu zu denken, die haben auch nirgendwo hingeführt. Also lassen wir es doch weg. Ich wollte das nicht karikieren. Sie haben recht in gewisser Weise. Und ich nehme auch an, wir würden auf einer bestimmten Ebene alle zustimmen und sagen, was weiß ich, es sind doch ganz andere Spannen, die relevant sind. Die Angst vor dem Tod, die Angst vor dem, die Hoffnung auf ein Kind, was weiß ich, das Gefühl von Eltern und Großeltern, solche Perspektiven, relativ, sagen wir mal, erfahrungsnah, die waren wahrscheinlich bei den alten Griechen genauso wie bei uns, oder jedenfalls, das spielt doch die Musik zeitphilosophisch und nicht bei irgendwelchen Weltmodellen. Das könnte sein. Was man wohl sagen kann, es endet leider bisher, also was heißt leider, also bisher ist es so, dass diese Weltzeitfrage eine Rolle spielt. Wird viel diskutiert und macht auch für die Wirklichkeitswahrnehmung, ich glaube auch der modernen Menschen, viel aus. Also wenn Sie sich überlegen, mich fasziniert das auch, wie diese Urknalltheorien oder also solche die ganz physikalischen Vorstellungen vom Anfang und Ende des Universums und so, die spielen auch eine riesen Rolle. Also wird gelesen, wird diskutiert, im Bild der Wissenschaft und so finden Sie große Abhandlungen darüber. Also es findet das alles statt. Es gibt natürlich auch noch die christlichen, und das ist ja nicht vergangen, also christliche Vorstellungen oder wie auch immer, die offensichtlich ist das Leben ganz ohne, also sagen wir mal, eine geräumigere, umgreifendere Vorstellung von Zeit und von objektiver Zeit nicht so einfach. Wir müssten mal gucken, vielleicht erledigt sich das irgendwann, aber ich bin mir nicht so sicher, wir haben es ja auch eingebaut in die Geräte. Von der Uhr bis zum radioaktiven Abfall, den wir deponieren, der 22.000 Jahre noch irgendwie vor sich hinstrahlt, ist das ja auch in das, was wir tun, eingebaut. Verantwortung für die kommenden Generationen und so.
Zeit hat nämlich was Unsinniges. Eigentlich brauchen wir über Vorstellungen Bilder, die Abfall der Bewusstsein vorzustellen. Also, brauche ich jetzt nicht auszuführen. Deswegen, also für mich hat Zeit sich auch mit Augen zu tun. Und das spricht so, für mich so, auch so ein religiöses Mädchen mit, auch das, was zugrunde liegt, die Modelle, die erfunden worden sind, sind für mich auch immer irgendwie Glaubensvorstellungen. Die sehen die Situation.
Also würde ich Ihnen zustimmen, Sie merken schon, wenn ich hier versuche, darüber zu reden, es ist gar nicht einfach, dieses abstrakte Thema, es ist immens abstrakt, in Sprache zu kriegen. Und ich habe jetzt zum Beispiel mit dem Innen und Außen, da ist, insofern passt das genau zu Ihrem Verdacht, ganz stark mit Raummetaphern gearbeitet, um was über Zeit deutlich zu machen. Also Raum und Zeit sind angenehm verschieden, sodass man das eine mit dem anderen ganz gut, also als Darstellungsmittel für das andere verwenden kann. Aber das löst das Problem in der Sache nicht.
Also auch wenn ich mich frage, was ist für mich Zeit? Wo ist Zeit? Wo kann ich das fassen?
Also wie gesagt, das hat Augustin im Jahre 400 auch schon so schön klar gesagt. Okay, wir müssen jetzt aufgehen. Ich danke Ihnen. Wer im Netz schon mal gucken will, für die nächste Sitzung ist es nicht dringend nötig, irgendwas zu lesen. Aber es wird um den Text von Aßmann gehen, der da drin steht. Und Jan Aßmann, je nachdem, wie weit ich komme, vielleicht auch noch um mehr. Da geht es um ganz fern abliegende Welten, nämlich um das alte Ägypten.